Vielen, vielen Dank auch für die Einladung regelmäßig. Ich komme immer vorher nach Heiligenkreuz und dann am Ende zu den Schotten. Sehr, sehr schön, danke. Übrigens, bei jeder Veranstaltung, Kulturveranstaltung sind 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Das ist eine alte Erfahrung. Das ist schon viel, wenn es 1/3 zu 2/3 ist, ist auch schon viel. Aber ich schließe mich der Freude an. Bin ich gut verstehbar? Ja. Zuversicht, in Zuversicht. Am Anfang eine kleine Rundumschau, weil wir das Thema biblisch platzieren, aber natürlich hat es auch einen Hintergrund, der heute dazu auffordert. Wir haben in Deutschland seit dem 5. November eine neue Großwetterlage. Es hat lang gedauert, eigentlich hätte die Regierung schon sehr viel früher stürzen können. Seit September lag das völlig in der Luft. Dann kam es doch sehr überraschend und erstaunlicherweise am selben Tag, an dem sich die Großwetterlage der gesamten Welt geändert hat. Das heißt durch die Wahl in den USA. Und wenn ich da nur kurz kommentiere, hier lagen die deutschen Medien voll daneben, was immer sehr bedenklich ist, dass sie irgendwo keinen Realitätssinn aufweisen. Also es hieß ja bis zum Schluss Kopf an Kopf, hat sich überhaupt nicht bestätigt. Es war ein krachender Sieg für Trump. Und wieso das, ich weiß nicht, ob das nur bei den deutschen Medien so ist, also dieser Wunsch, dieses Wunschdenken, wer denn gerne gewinnen möchte, und das wird dann auch mit vorbereitet und die Fakten sprechen dagegen. Und es gibt jetzt heute auch eine Analyse, wie weit übrigens die deutsche Politik aus Wunschdenken besteht. Also irgendwelche Entwürfe macht, die nicht realistisch sind, die aber mit Beharrlichkeit geträumt werden. Und dann natürlich auch krachend zu Boden gehen. Das ist keine sehr gute Grundeinstellung. Das heißt, wir kommen jetzt gerade, oder ich komme jetzt aus einem Hintergrund, in dem wir das schon sehr deutlich reflektieren. Das heißt, wie werden die Weichen der nächsten Jahrzehnte jetzt wohl auch gestellt? Nicht nur nicht nur 4 Jahre, nicht nur eine Legislaturperiode. Ja? Es schiebt sich wirklich. Wir brauchen jetzt nicht über die, ich werde nicht über die USA reden. Wir sehen, wie sie in der Diskussion reagieren. Aber grundsätzlich kommen wir, denke ich, tatsächlich in eine neue Ära. Also jedenfalls in Deutschland wird sich, nehme ich an, Verschiedenes ändern und Wunschdenken wird jetzt eher mal zurückgestellt. Das zum Hintergrund, zu unserem Thema. In Zuversicht. Meine Aufgabe ist jetzt, eine biblische Grundierung zu geben. Das heißt, etwas, was sich von der grundsätzlichen Option her erschließt. Wir bleiben im Moment beim Wort, weil das immer sehr schön ist, wenn man das erläutert. Zuversicht von Sehen. Und zwar Sehen, nicht das nächst naheliegende. Zuversicht heißt, einen sehr großen Bogen aufmachen und auf eine sehr weit entfernte Linie, einen sehr weit entfernten Horizont zu schauen. Und zwar warum? Zuversicht lässt sich nicht über einzelne kleine Ereignisse oder Erfolge auch bestimmen. Zuversicht kann sogar sehr schnell scheitern. Also die nächste Position kann schon verloren gehen, die übernächste wieder und die dritte auch nicht. Ja, auch das wissen wir nicht, wie es sich politisch entwickelt zum Beispiel. Aber Zuversicht bedeutet eine Haltung, dass im letzten Horizont ein Ziel da ist, das erreicht werden wird. Das ist Zuversicht. Also nicht, dass die nächste Zukunft gelingt. Das muss überhaupt nicht sein. Aber dass der ganze Bogen, die ganze Erstreckung einer für uns jetzt nicht mal unbedingt zu überschauenden geschichtlichen Phase im Letzten gelingt. Und das ist das, was sich in der biblischen Zuversicht ausdrückt. Noch zum Wort. Es ist die Frage, was das auf Hebräisch heißt und was es auch auf Griechisch heißt. Es gibt ein Wort, das so übersetzt wird, ein bisschen unscharf. Das heißt Parhesia. Das ist ein Wort, das Paulus benutzt. Parhesia. Heißt, wenn man es genau übersetzt, heißt es Freimut. Das ist nicht präzise dasselbe wie Zuversicht. Freimut heißt auch im Sinne von Reden. Man spricht offen, man versucht, etwas Richtiges auszudrücken und man versucht, genau diesen Bogen herzustellen. Aber von jetzt auf viel später, wo sich etwas erfüllt. Ja? Also nochmal, Zuversicht ist keine unmittelbare Haltung. Und Parhesia heißt auch nicht, ich spreche über die nächste Zukunft. Parhesia heißt mit Freimut, also mit erhobenem Kopf sozusagen. mit offenem Herzen und auch mit, in diesem Sinne mit einer großen, mit einem großen Sprung über alles, was jetzt Hinderungen heißt, so sprechen, dass dieses letzte Ziel aufleuchtet oder dass das letzte Ziel jedenfalls die Fahrt bestimmt. Ja? Man kann Umwege machen müssen, es wird abgeleitet, es vielleicht versackt auch etwas, aber unbeirrt, unbeirrt davon sprechen, was kommt und was richtig wäre. Das wäre Parhesia, Parhesia. Das ist ein Ausdruck, den Paulus sehr liebt. Paulus hat auch mit Parhesia gesprochen. Immer wieder, dafür wurde er eingekerkert, gegeißelt, er hat mehrere Schiffbrüche erlitten und am Ende hat er gesagt, das ist alles nichts gegenüber dem, was ich weiß. Ich könnte mich noch 10-mal einsperren, spielt keine Rolle. Ich weiß, was ich weiß. Das ist es, das ist Parhesia. Und ich rede auch davon. Ja, bevor wir in diese große Spanne gehen, einen Blick auf Europa, und zwar jetzt nicht von mir aus, von einem französischen Autor, der aus polnisch-jüdischem Hintergrund kommt, Luc Boltanski, Luc wie Lukas, Boltanski, Sohn von Einwanderern in Frankreich, ist 1940 schon geboren, lebt in Paris. Er hat vor wenigen Jahren eine kleine Schrift herausgebracht, die zunächst mal etwas Düsteres ausdrückt. Wir sind jetzt nicht in der Zuversicht, wir sind im Gegenteil. Das Ganze heißt Les Limbes auf Französisch und Limbus, die, einige von Ihnen kennen noch den Ausdruck Limbus, war die Vorhölle. Das ist schon ein schwieriger Begriff, Vorhölle, ja, also Hölle ist sowieso auch schon, wie fasst man jetzt Hölle und was ist Vorhölle? Das war sehr lange bei den Kirchenvätern und in der Tradition der Ort, wohin die Ungetauften kommen, die selber noch keine Schuld auf sich geladen haben. Also zum Beispiel die ungetauften Kinder, der Limbus Patrum, die Vorhölle. Es war übrigens Papst Benedikt, der gesagt hat, wir sollten diesen Begriff nicht mehr verwenden. Er ist wenig hilfreich. Also über die Frage, wer kommt hier hinein, wer gehört hier nicht hinein. Ne? Also die Abgrenzung ist schwierig und man kann Papst Benedikt trauen. Wir lassen das jetzt erstmal auf sich beruhen. Wenn man das genauer konturieren kann, kann es vielleicht mal wieder kommen. Aber zunächst mal nicht. Aber nun, Boltanski schreibt Europa in der Vorhölle. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Vielleicht, das ist jetzt glaube ich auch die Stimmung, die bis vor kurzem so geherrscht hat. Ja, ich erlaube mir nicht, über österreichische Stimmung zu befinden. Aber die deutsche Stimmung war schon im Limbus, ja. Also in Wartezustand, wenn es dann endlich einmal ein bisschen weitergeht. Lillard, die Vorhölle. Es ist der sinnbildliche Ort des Wartens. Und zwar ist jetzt interessant, das ist leider ein negativer Eingang, aber ich muss negativ anfangen, damit es hinterher umso schöner wird. Ja? Also warten, und zwar ohne, dass man weiß, worauf. Das ist eine Analyse von Boltanski. Europa wartet, man weiß nicht genau, worauf. Ein unendlicher Zwischenzustand, und zwar interessanterweise nicht dunkel und nicht hell. Das ist für ihn wichtig. Also wir haben vor Boltanski natürlich jemand wie Sartre. Ja, Sartre ist ja dezidiert, also wir leben in der Hölle schlechthin, Punkt. Das sagt Boltanski nicht mehr, das ist ja auch nicht der Fall. Wir haben längst ein 20. Jahrhundert hinter uns, natürlich hat Europa einen riesigen Fortschritt gemacht. Europa ist ein hervorragender Kontinent, das merken wir, weil wir unendliche Migrationsströme haben. Die würden nicht kommen, wenn nicht hier was gewittert wird. Ja? Aber Boltanski behauptet, es ist nicht dunkel und nicht hell, und das belegt er jetzt. Es gibt einen Begriff, sagt er, es gibt keinen Begriff, der besser wäre als die Vorhölle, um die geschichtliche Lage, die die unsrige ist, in diesem unseren Europa zu kennzeichnen. Es ist gewiss keine Hölle, das brauchen wir überhaupt nicht behaupten, aber doch weit entfernt davon, ein Paradies zu sein. Unsere Stimmung, sagt er jetzt, das ist 2010 geschrieben, unsere Stimmung ist nicht die der Sehnsucht, sondern eher eine Vergessenheit. Was haben wir vergessen? Den Sinn. Die Ausrichtung auf etwas oder jemanden, der uns aus dem Bann einer anonymen Haft führen könnte. Das sind jetzt natürlich große, auch dichterische Ausdrücke. Was ist die anonyme Haft? Die Hauptfigur ist ein Wanderer, der durch die halb unwirtlichen, halb bürokratischen Bereiche führt, die jetzt beschritten werden können, die stehen für Europa. Also zum Teil unwirtlich, also es hungert aber keiner, Es wird auch niemand umgebracht, es ist viel Bürokratie, man findet sich nicht so richtig durch, aber irgendwie lebt man schon. Und der Wanderer ist jetzt der, der in diese Gegend hineinwandert und überlegt, was er hier sieht. Das ist das Ganze. Und Sie werden gleich sehen, dass das zu einem nicht wirklichen Schluss kommt. Es bleibt alles so halb. Es ist so gedämpft. Es gibt keinen Ausweg. Und ich lese Ihnen ein paar Dinge noch vor. Es ist nicht schmerzhaft. Es tut eigentlich nicht richtig weh. Er hört jetzt Stimmen und wir geben ein paar Stimmen wieder. Diese Stimmen sind auch in diesem merkwürdigen Zwischenzustand. Es sind nicht Lebende auf Erden, es sind auch nicht die Toten in der Unterwelt. Aber was man hört, sind Stimmen, die sich streiten. Und zwar die Frage, wer wird zuerst abgeholt? Also da unten ist es, ja, dieses Zwischending zwischen, man kann es schon aushalten, aber richtig gut ist es auch nicht. Ja? Und man möchte eigentlich weg. Und wer kommt jetzt und holt mich? Und jetzt gibt es im Sinne eines Kampfes zwischen diesen Stimmen, wer hat das Privileg, wer darf denn zuerst überhaupt mal raus? Es gibt einen Listenplatz, den hat aber nur der Aufseher. Also ich weiß nicht, bin ich Nummer 10 oder 530, weiß ich nicht. Die Gunst des Direktors, die muss man auch irgendwie erwischen, aber der kommt so selten, man kriegt ihn nicht zu Gesicht. Verstehen Sie, er beschreibt wirklich irgendwo so dieses Behaustsein, aber ohne wirklichen Zugriff auf etwas, was man dann mitbestimmt. Ja? Nochmal, nicht warm, nicht kalt, man kann es schon aushalten. Ja? Also, jetzt schwirren abgerissene Sätze durch den Raum, aber kein Gespräch, es ist auch keine Logik. Es müsste etwas stattfinden, man weiß aber nicht was. Der Wanderer erkennt die Trostlosigkeit der Lage, er beginnt am Ende zu weinen, aber bei den Stimmen weint keiner. Und jetzt beginnt das Palaver. Und das Palaver sind lauter Nichtigkeiten. Vielleicht erkennt man jetzt so einiges. Seien Sie doch so freundlich, mir zu erklären, ruft eine Stimme, man weiß gar nicht, wen sie meint. Es kommt auch keine Antwort. Ich habe Einspruch erhoben, aber keine Antwort erhalten. Ich meine, ich hätte endgültig Anspruch darauf, ich habe es schon eingeklagt. Das geht so durcheinander. Ja? Jetzt kommen lauter juristische Floskeln. Und zwar im Sinne, ich habe doch einbezahlt, nun muss ich etwas dafür zurückbekommen. Also jetzt geht es um die Steuern. Meine Eltern haben mir ein Haus vererbt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, an wen ich das weitervererben soll. Das ist auch eine juristische Frage. Also es gibt keine Kinder mehr. Und jetzt in diesem Sinne ist dieses ganze Gespräch, das hat dieses Haltlose. Ja, man sorgt sich um was. Es ist aber nicht so die Sorge ums eigene Leben. Man lebt ja auch, ja. Aber was gar nicht zum Ausdruck kommt, wohin will ich jetzt eigentlich? Ich will raus, aber jetzt weiß ich ja gar nicht, wohin will ich, ja? Also dieses Weg von, aber worauf zu? Völlig unklar. So, am Schluss wirft sich der Wanderer zu Boden und weint. Ist der Einzige, der weint. Und er sagt, im baufälligen Unterschlupf eines Bushäufchens habe ich mich zu Boden geworfen. Ich habe meine Toten beweint. Ich weine über die Lebenden und über die, die man vergisst. Das ist Ende, es ist scheußlich, ja. Ich will aber etwas jetzt mal klar machen. Wir sind eine Generation, die wahrscheinlich noch Sartre gelesen hat. Also Sartre, 20er Jahre, und da auch ein berühmtes Theaterstück, sicher in Wien aufgeführt, die Hölle. Boltanski schreibt jetzt die Vorhölle. Aber Sartre hat in der Hölle den markanten Satz, der kommt nicht mehr, der ist überwunden, die Hölle sind die anderen. Es ist ja auch nicht viel, es gibt keine Teufel, es brennt kein Feuer, es gibt keine Zangen, mit denen man gezwickt wird. Aber man lebt mit anderen zusammen, die gehen einem derart unausstehlich auf die Nerven. Also die Hölle ist dieses Zusammensein müssen mit Menschen, die man nicht mag. Soweit geht Boltanski nicht, das heißt Europa hat hier schon einen anderen Weg. Aber es bleibt die Anonymität. Und die Anonymität, die Ziellosigkeit, das Unwirkliche, träumen von etwas, aber der Traum wird nicht klar, wohin soll das überhaupt gehen, also dann bleibt man eben doch hier. Und der Direktor, wenn er kommt, geht durch und verschwindet wieder. Also, was der eigentliche Ausdruck ist, ist jetzt nochmal nicht Hölle, wir leben alle da drin, aber die Richtung, das woraufhin das geht, das ist weg. Vielleicht ist das mal von der Stimmung her interessant, 2010 geschrieben. Eine beklemmende Sicht. Das ist für ihn Europa. Weder schrecklich noch schön. Es gibt keine lebendige Hoffnung, sagt er auch. Ich wüsste gar nicht, wohin ich wollte. Nehmen wir an, der Direktor macht endlich auf. Ja, vielleicht bleibt die Hälfte sowieso drin stecken. Ja, wir leben in einer, sagt er dann nochmal, das Glück, das man uns versprochen hat, ist ausgeblieben. Das ist das Ende. Wir leben in der namenlosen Äußerlichkeit der Melancholie. Gerade deshalb sollten wir uns der Vorhölle erinnern, um ihr besser widerstehen zu können. Das ist der Wunsch am Ende. Namenlose Melancholie. Der Vormittag hat nicht den Sinn, Sie in namenlose Melancholie zu versetzen. Ja? Im Gegenteil. Aber verstehen Sie, wir brauchen den Sprung. Und ich kenne diese Situation schon und auch unter den jungen Leuten. Ne? Also niemandem geht es wirklich richtig schlecht. Es sind sehr, sehr wenige. Ja? Aber woraufhin geht Europa? Ja? Der europäische Gedanke trägt sich ja nicht einfach selber. Europa ist nicht schon die Lösung. Europa müsste ja auch wissen, wohin. Ja? Also Politik ist nicht dazu aufgerufen, um weltanschauliche Fragen zu beantworten. Aber wenn sie die weltanschaulichen Fragen unterbindet oder nicht mehr zulässt, ja, wenn die Fragen nach Sinn gar nicht mehr gestellt werden, oder Sinn ist nur noch, dass die Natur überlebt, ja, und möglichst wenig Menschen, das ist ja unsere grüne Lösung, ja. Reduzierung der Menschheit zugunsten von Urwäldern, ja, das gehört auch in diese Träume. Ja. Das heißt, da ist ja eine Lähmung da, die gar nicht mehr richtig weiß, wovon sie redet. So, das ist der Ausgangspunkt. Jetzt kommt die Frage, können wir eine Spanne aufmachen? Und die Spanne ist tatsächlich biblisch, ich werde davon reden, aber ich führe es nochmal anders ein. Zweiter Punkt. Zuversicht. Es scheint uns selbstverständlich, dass es so etwas wie Zuversicht gibt, weil wir aus einer Kultur kommen. Natürlich aus einer biblischen Kultur. Aber um das zu erläutern, um das überhaupt zu begreifen, ist zusätzlich noch einmal wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen. Ist es so selbstverständlich, dass wir überhaupt so etwas haben wie einen Blick auf eine Zukunft, in der sich im Letzten etwas fügt? Wir kommen aus einem großen Unfug, hat Heidegger gesagt, wir kommen aus dem Unfug, die Fugen stimmen nicht, es passt nicht. Ja? Und dass der Unfug letztlich sich fügt, das ist eine große Haltung. Und wir glauben, wir nehmen an, das möchten wir, nehmen wir unter die Lupe, dass das im Grunde genommen das Versprechen der Religionen ist. Sehr schwierig. Damit setzt eigentlich in einem gewaltigen Zug die Bibel ein, aber was geschieht vorher? Ich möchte ein paar Augenöffner mal machen, dass die Haltung der Zuversicht keine durchgängige menschliche Haltung in den Religionen ist. Wir haben in den Mythen, also in den großen vorbiblischen Überlieferungen, und zwar vor allem den nordischen, den wir ja angehören, gilt aber auch für einige orientalische Mythen, im Grunde genommen einen großen Weltuntergang. Man muss dazu nicht Wagner anschauen, aber Wagner zehrt natürlich aus diesem Bestand. Das heißt, dass das Ganze in einem riesigen Weltenbrand zu Ende geht und die Götter darin auch verbrennen. Das gilt für viele Religionen übrigens, dass die Götter selbstverständlich keine Garantie sind, dass das Ganze entweder gut abläuft oder mit ihnen abgestimmt wird und sie letzten Endes alles richten. Es ist im Gegenteil so. Das ist nicht nur im Norden so, wir können sogar den Hinduismus nehmen. Jedenfalls in einem sehr, sehr groß gezeichneten Sinn gibt es ja viele Unterscheidungen. Aber die Welt als solche wird immer irgendwie kreisen, sie wird dann aber untergehen. Die Götter gehen damit unter, also die großen Untergangsmotive. Dann ruht das Meer, wir können im Moment mal beim großen hinduistischen Mythos bleiben, dann ruht alles. Es gibt nichts. Und aus irgendeinem Grund, der nicht tiefer bedacht wird, beginnt sich im Meer wieder etwas zu bewegen, dann steigt die Dreiheit der Götter wieder hoch und dann beginnt ein neues Weltall, das geht wieder zugrunde. Und das bedeutet übrigens, dass auch die Götter selbstverständlich nicht ewig sind. Das ist für uns immer sehr eigenartig, weil wir vom christlichen Gott ausgehen. Ja, die Götter sind Naturmächte. Die Götter sind selber Potenzen dieses Daseins. Und dieses Dasein ist auf und nieder. Es ist Entfaltung, Blüte, Herbst und Niedergang. Und genau diese Bewegung machen die Götter mit. Das heißt, auf ihnen liegt nicht eigentlich eine letzte Hoffnung, eine allerletzte Hoffnung. Wir können in Griechenland bleiben, das liegt uns etwas näher. Natürlich haben wir den großen Olymp, ja, und Zeus als großen Göttervater. Aber es, auch bei den Griechen ist klar, das Datum ist nicht klar. Die Götter der Unterwelt rasseln schon mit ihren Ketten. Die warten, bis der Olymp mal weich reif geworden ist zum Sturz. Das versucht man unter allen Umständen zu verhindern, ja, aber selbstverständlich ist die Unterwelt tätig. Wenn Sie in Berlin im Bode-Museum mal eine Möglichkeit haben zu gehen, wir haben diese großen Ausgrabungen, auch Altäre. Da gibt es einen, den berühmten Pergamon-Altar aus Pergamon, heute Türkei, wo eine Göttin des oberen Olymp einem Gott der Unterwelt so mitten ins Gesicht tritt. Also immerhin ein großartiges Gottesbild, ja. Also für den Moment hält sie ihn noch am Boden. Aber wie lange, weiß man nicht. Das heißt, nochmal, vielleicht, dass wir das mal ins Gefühl kriegen, denn in uns spukt ja auch immer die Vorstellung, dass jede Religion so wie die andere ist, grosso modo, gibt's so, es gibt Überschneidungen ohne Zweifel. Aber es gibt auch unglaubliche Unterschiede. Und um das zu wiederholen, was ich schon früher mal gesagt habe, mit dem Judentum haben wir einen Quantensprung. Da gehen wir raus aus einer solchen mythischen Auf- und Ab- zirkulären Wiederholungstheorie, wo immer wieder dasselbe, aber kein wirklicher Weg, kein wirkliches Weitergehen kommt, wo sich einfach Gut und Böse, Hell und Dunkel, Dämonen und Götter immer wieder ablösen. Und in diesem Sinne gibt es sowas wie Zuversicht nicht. Es gibt nicht etwas, was wir am Ende dieses Äons nun wirklich verlässlich erwarten können. Ich belege das nochmal anders, damit Sie das mal wirklich einfach wirklich mal bedenken, auch bei sich zu Hause. Es gibt in diesen alten mythischen Vorstellungen immer nur die Kreisbewegung. Aber es gibt nicht das Ziel, ja? Um von Zuversicht zu reden, bräuchte ich vor mir etwas, was vielleicht undeutlich, aber in der Ferne erkennbar ist, und zwar so erkennbar, dass es letztlich einen Weg dahin gibt. Ob der Weg sich verschlingt und auch versackt, ist offen. Das kann schon sein. Aber solange ich in einer, wie die Religionen in der Regel, in einer Kreisbewegung bin, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es kommt immer wieder auf und ab. Die Götter sterben, sie werden wieder geboren, sie und so weiter. Die Welt entsteht wieder, dann sackt sie wieder zusammen und so fort. Solange habe ich keine Zuversicht. Ich kann für mein eigenes Leben natürlich sorgen, ja. Aber ich kann keine gemeinsame Haltung entwickeln. Übrigens auch kein, nennen wir es mal, ein Programm oder weniger politisch ausgedrückt, eine Form von gemeinschaftlicher Kultur, in der wir auf dieses Ziel zuarbeiten. Denn das Ziel existiert so nicht. Ziel würde ja bedeuten, dass es jetzt noch nicht ist, aber es ist etwas, das man in der Vorbereitung hat. Man kann anfangen, darauf zuzuarbeiten, ja. Aber wenn dieser Gedanke nicht da ist, dann tue ich das nicht. Dann sorge ich für meine Lebenszeit, dann sorge ich vielleicht für die Zeit meiner Kinder und dann weiß ich es nicht mehr, ja. Aber auch die stehen in diesem endlosen Auf und Ab. Das ist deswegen nicht ganz falsch, weil das natürlich auch zutrifft. Auch wir leben im Kreislauf von Geburt und Tod, ja. Wir alle werden wir werden sterben, ohne dass sich ein letztes Ziel noch eingeholt hat, jetzt jedenfalls in der Geschichte. Das entspricht auch einer Erfahrung. Und die Kinder leben wieder weiter, ja. Aber nochmal, in dieser Überlegung ist das die große Gleichgültigkeit dessen, was geschieht. Und die Götter sorgen nicht für einen Bestand. Die können gar nicht. Die sind selber in dieser gleichgültigen Kette von Leben, Tod, auf, ab. Wir können kein Seminar halten. Man müsste Texte lesen, damit Sie das sehen. Verstehen Sie? Ich möchte mal dem gegenarbeiten, dass wir sagen, also alle Religionen reden so irgendwie und ungefähr und so grosso motto, stimmt das schon so? Das stimmt nicht mehr, wenn man ins wirkliche Studium der Texte geht. Sowas, ich setze gleich noch ein Wort. Das Wort Hoffnung ist die Schwester der Zuversicht. Das Wort Hoffnung gibt es in manchen alten Sprachen gar nicht. Das kann gar nicht sein. Also Hoffnung im Sinne eines Zieles das aufleuchtet. Und jetzt gibt es Schritte, mit denen ich da hinkommen kann. Und es gibt vor allem nochmal vom Ziel selber her einen Zug. Das Ziel selber setzt uns in Bewegung, ja? Das muss nicht sein. Genauso wenig, wie es das Wort Freiheit in vielen alten Kulturen nicht gibt, weil es nicht gedacht wird. Sie haben immer nur Worte dafür, wenn wirklich etwas auch mental erreicht wird. Ja? Und insofern ist das Wort Hoffnung oder das Wort Zuversicht übrigens auch im Griechischen ein neues Wort. Das gibt es noch gar nicht so ganz lange. Und ich ende mit einem Beispiel, dann haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gut im Blick. Nochmal ein religiöses Beispiel für dieses nicht mehr, also gar nicht ankommen können. Ja. Wir gehen nochmal nach Asien, also nochmal in den Hinduismus, weil es da dieses unglaublich gleichmütige, ja, also der Wellenschlag des Daseins, ja. Er begräbt, er holt auch wieder hoch und er begräbt wieder, aber es gibt keinen wirklichen Durchlauf. Und hier gibt es ein Beispiel, es ist sehr verwirrend, aber es ist ganz gut, wenn man da mal in der Verwirrung sitzt. Ich werde die Verwirrung nachher lösen, aber im Augenblick müssen wir mal hinein. Thomas Mann hat das aufgegriffen. Thomas Mann, der sich sehr mit dieser alten, auch mit Ägypten beschäftigt hat, aber auch mit Indien. Die Frage, die Indien schon stellt, bin ich eigentlich wirklich da? Das ist schon eigenartig, ja. Die Frage, ich komme gleich zu Thomas Mann, aber die Frage heißt, gibt es mich wirklich? Die Frage ist nicht dumm, denn ich spreche jetzt von mir, in 10 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ja, bin ich denn jetzt wirklich da? Also ich meine, wenn ich in 10 Jahren nicht mehr da bin, ist doch die Rückfrage, was sind Sie denn jetzt richtig? Verstehen Sie, was fehlt mir denn, damit ich nicht ewig bin? Soll ich mal die komische Frage stellen? Ja? Wieso kann ich eigentlich verschwinden? Wenn ich wirklich leben würde, würde ich doch nicht verschwinden. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt verstehen, wurscht. Aber insofern, diese alten Kulturen stellen die Frage wirklich, ist das Leben nicht so flüchtig und so ja, ausgegossen, dass man eigentlich sich fragen muss, ja, bin ich denn jetzt richtig da? Oder nur halb, ja, so ein bisschen bin ich schon da. Aber so richtig stabil ist schon die große Frage. Jetzt kommt Thomas Mann. Die berühmte Erzählung, schauen Sie mal zu Hause, natürlich fantastisch erzählt, die vertauschten Köpfe. Habe ich das schon mal vorgetragen, weiß ich nicht mehr. Also umso besser, Thomas Mann kann das, ja. Also, zwei Freundinnen und zwei Männer, die zwei Freundinnen heiraten. Zwei Männer sind nicht ganz so klar, ob sie die richtige Wahl getroffen haben, schwierig, also auch das ist menschlich. Also sie gehören je zu einem, aber beide spekulieren, ob sie nicht besser doch den anderen genommen hätten. Okay. Die Jungverheirateten machen einen Ausflug, man kommt an einem Heiligtum vorbei, der Göttin Kali. Das ist die Göttin des Todes und des Lebens und da sie sich Nachkommen wünschen, geht der Mann in die Höhle hinein und bringt ihr ein Opfer. Er kommt aber ganz lange nicht heraus, langsam wird es dunkel, dann geht der zweite Mann hinein, um ihn endlich rauszuholen. Auch er kommt nicht zurück, die zwei Frauen stehen vor der Höhle. Dann nimmt sich die eine ein Herz und geht hinein und was findet sie? Die beiden sind tot und jeweils ist ihnen der Kopf abgeschlagen. Also die Göttin hat zugeschlagen. Also wenn sie Leben geben will, muss sie auch töten. Ja? Das ist auch schon so etwas Prekäres. Ich kann nicht nur reinkommen und sagen, also bitte schenke mir, dann sagt sie, dann hätte ich gerne auch etwas zurück. So, also die beiden sind entseelt, jetzt gehen die beiden rein und heulen und werfen sich zu Boden und so. Die Göttin lässt sich erweichen und sagt, ja, wir können das aufgrund eurer Fürsprache, machen wir das zurück, ihr könnt die Köpfe wieder draufsetzen. Jetzt ahnen Sie, was passiert? Die Höhle ist relativ dunkel. Passiert das wirklich Problematische. Sie setzen den Kopf auf den falschen Körper. Alle sind wieder lebendig und jetzt haben sie, das ist jetzt eine, da merken sie, was da für ein Daseinsgefühl ist. Das ist unglaublich beunruhigend. Beide Frauen haben jetzt immer schon damit gespielt, ob sie nicht eigentlich den falschen gehabt haben. Jetzt haben sie den richtigen Kopf auf dem falschen Körper und umgekehrt. Jetzt passt es aber auch nicht. Es passt überhaupt nicht. Und die Moral von der Geschichte, sind wir schon durch, Sie lesen es mal, es ist ganz hervorragend erzählt, heißt, dass keiner von uns weiß, erstmal wer er ist, habe ich den richtigen Kopf auf dem richtigen Körper, weiß ich nicht, habe ich möglicherweise aber auch den falschen Kopf auf dem richtigen, ich weiß es nicht. Das heißt, wir wissen nicht, wer wir sind und die Göttin sagt es uns nicht. Die Göttin ist, die ist leger, die ist auch vollständig egal. Die interessiert sich nicht für mich. Ja? Irgendwie lebe ich schon und im Tod gebe ich das dann wieder ab, aber ich habe ja sowieso wieder eine Wiedergeburt und dann kommt das auch wieder. Behalten Sie bitte, dann gehen wir dann ins Nächste. Wiedergeburt ist keine Lösung, weil Wiedergeburt den Wiedertod bedeutet. Also alle, die mit der Wiedergeburt liebäugeln, bitte mal bedenken, ich werde 100.000 Mal wieder sterben. Nicht sehr schön. Ja, wenn es nur um Wiedergeburt ginge, das geht eben nicht. Wiedergeburt heißt letztlich immer wieder abtreten müssen. Und zwar auch immer noch die Frage, damit bleiben wir und starten jetzt neu. Was heißt es, dass ich in diesem Leben überhaupt nicht sicher bin? Erstens, was die Götter von mir wollen oder was, ob die mir wohlgesinnt sind. Bin ich überhaupt da? Bin ich überhaupt richtig da? Bin ich der, der ich, also ist es so selbstverständlich, dass ich bin? Vielleicht habe ich ja schon 3 Seelen in mir, weiß ich nicht, oder 100, ja. Also verstehen Sie diese Verwirrung? Und das ist das, was, das kann ich mit Gleichmut beantworten, indem ich sage, so ist es eben, auch das wird wieder vergehen, dann wird wieder was Neues kommen, das wird auch wieder vergehen, ja. Also das ist die Leistung der alten Religionen, dass sie über dieses brüchige Dasein hinweghelfen. Aber sie helfen damit hinweg, indem sie sagen, das kommt alles irgendwie wieder. Aber es kommt brüchig wieder. Es wird nicht irgendwann mal befriedet. Es kommt nicht zu einer richtigen Lösung. Ja? Es kommt zu Zwischenlösungen, aber die gehen dann auch, das ist die Vorhölle. Ich möchte gerne abgeholt werden, vielleicht kommt ja auch der Direktor vorbei, vielleicht habe ich Glück. Aber ich weiß auch gar nicht, wohin wieder. Ja? Also haben Sie das jetzt im Gefühl? Punkt. Hoffnung. Also nochmal Geschwisterlichkeit von Zuversicht und Hoffnung. Wohin sehen wir? Quantensprung. Israel hat im Konzert der alten orientalischen Religionen genau den Sprung gemacht, in den wir jetzt einstimmen und wir glauben, dass der für alle Kulturen gilt. Der gilt eigentlich, mittlerweile ist er natürlich in die Weltkulturen eingedrungen, aber dieser Sprung ist einer, der zunächst mal für die jüdisch-christliche Tradition gilt, genau genommen erstmal für das Judentum. Und wir sitzen da drauf, wie Paulus sagt, ja, wie die Zweige auf dem schönen alten Ölbaum, erinnern uns schon gar nicht mehr so richtig an den Ölbaum. Deswegen denken wir jetzt mal an den Ölbaum. Israel hat hier eine sogenannte bessere Hoffnung, sagt Paulus, Entschuldigung, im ersten Petrusbrief. Wir haben die bessere Hoffnung. Besser als was? Die bessere Hoffnung. Es gibt ein reales Ziel. Es gibt etwas, an dem mein Leben, aller Leben, real, nicht nur fiktiv, nicht nur im beständigen Auf und Ab, an ein Ziel kommt. Und zwar gilt das für den Einzelnen. Wir sind eine Kultur, die stark über den Einzelnen denkt. Es gilt aber in der Antike auch für die Gesamtheit, die gemeinschaftlich unterwegs ist. Also in diesem Fall für das Volk, zunächst mal für das Volk Israel. Es gibt ein reales Ziel. Und zwar jetzt interessant, ein reales Ziel in der Geschichte. Wir sind bei dem, das ist jetzt ein Punkt, den wir auch nachher noch gut diskutieren können. Ist Religion eigentlich immer nur etwas, was sich mit einem nächsten Dasein beschäftigt, das auf jeden Fall, auch da gibt es Zielvorstellungen und nicht bloß Kreisen. Gibt es auch ein reales Ziel in der Geschichte? Das ist sehr schwierig zu thematisieren. Ich deute es jetzt erstmal an. Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Aber da gibt es jetzt gerade in Israel auch Aufbrüche, die nicht uninteressant sind. Ich werde ein paar nennen. Das heißt aber grundsätzlich von der Bewegung her, nicht der Kreis, nicht das immer wieder ab, auf, das Verwirrspiel. Jetzt sagen wir nochmal der Unfug. Also, wo wir nicht so richtig gefügt sind, ja, in unser Dasein, ist das Entscheidende, sondern es gibt, und das ist jetzt Offenbarung, das ist das, was die Propheten sagen. Es gibt ein wirkliches Ziel und es ist so wirklich, dass wir das mindestens in Maßen erleben werden. Wir werden das erleben. Und das heißt jetzt gehen wir mal in die Zuversicht. Ich bin noch im Moment, das ist nochmal Psalm. Die Fülle der Zuversicht gibt es bis zum Ziel zu entfalten. Ich muss gerade mal schauen. Nein, das ist Hebräer 6,11. Das ist der berühmte Hebräerbrief. Das Ziel unserer Zuversicht gilt es bis zum Ziel zu entfalten. Die Fülle der Zuversicht gilt es bis zum Ziel zu entfalten. Was ist das Ziel? Weshalb ist das Ziel aber nicht utopisch? Ich könnte ja sagen, auch die träumen, da kann man ja auch mal was vorwerfen. Weil dazu bereits, jetzt interessant, ein sicherer Ort des Ausgangs gehört. Wenn ich vom Ziel rede, muss ich auch den Ausgang bestimmen. Wenn ich den nicht habe, dann kann ich herumfaseln. Was ist der Ausgang? Es gibt zwei Anfänge, von denen das Judentum spricht. Das ist interessant. Ich muss noch mal hinzufügen, in den anderen Traditionen gibt es wesentlich auch nicht mal Anfang, sondern es gibt viele Anfänge. Die können Sie wiederholen, es gibt viele Enden, die wiederholen Sie auch wieder, so, ja. Aber jetzt kommt zum ersten Mal, ich rede gar nicht glaubend, sondern ich versuche die Texte zu deuten, sowas wie ein richtiger Anfang. Es war vorher mal nichts da und dann ist etwas da und ab da beginnt ein Weg. Schöpfung. Genesis 1. Die gibt es keineswegs in dieser Weise in anderen Traditionen. Entweder war die Welt immer schon da, irgendwie. Das sagt noch Aristoteles. Die Griechen sagen, die Welt war ewig, wird sie immer sein. Das war die Stelle, wo Thomas von Aquin operieren musste. Er hat ja den Aristoteles hoffähig gemacht. Da hat er ihn rausgeschnitten. Ja, das ging nicht mehr. Also da muss es Anfang geben, und zwar jetzt. So, und jetzt geht's los. Das ist der schöne Satz, der in der hebräischen Fassung heißt Bereshit. Im Anfang schuf Gott. Nicht nur am Anfang, heute können wir das berechnen, 14,3 Milliarden Jahre wahrscheinlich unsere Erde, wobei das Datum immer weiter nach rückwärts rückt, aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Im Anfang heißt grundsätzlich, schafft Gott. Im Anfang, Bereshit, Rosh ist das Haupt, im Haupt, in der Absicht, im Willen schafft er. Bitte richtig übersetzen. Im Anfang, das Wort sagt auch Johannes, nicht am Anfang. Also es geht nicht nur um einen zeitlichen Anfang allein, der ist auch da. Aber dass überhaupt etwas Anfang hat, ein Wille, der will, dass etwas sei, das ist der Punkt. Ja? Und jetzt beginnt etwas in einem eigenen Lauf, auch in seiner eigenen Gesetzlichkeit. Und weil wir Anfang haben, haben wir auch Ende. Und jetzt sage ich ein anderes Wort dafür. Ende kann ja heißen, ja, dann ist jetzt Schluss und Feierabend. Ist das überhaupt erstrebenswert? Und am Ende gibt es einen neuen Anfang, das sagt schon Israel. Und deswegen ist es nicht Ende, sondern jetzt ein schönes deutsches Wort, Vollendung. Deutsche Sprache, darf ich immer wieder Werbung machen? Wir unterschätzen sie, die ist sehr potent. Das ist nicht zu Unrecht, dass sie eine philosophische Sprache geworden ist. Sie ist gut. Andere Sprachen haben andere gute Dinge, aber deutsche Sprache hat von der Wortwurzel her eine große Kraft. Ja. Also es geht nicht auf ein Ende im Sinne von Schluss, gar nicht, sondern es geht auf Vollendung und das heißt, das Ende hat Fülle. Das heißt, im Ziel ist jetzt etwas zusammengefasst, was sich die ganze Zeit angebahnt hat und jetzt kommt es in der Fülle, jetzt kommt es voll. Also das, nicht das Wort Ende, sondern Vollendung, das heißt im Griechischen nun Pleroma. Man sitzt jetzt da, wo man immer hin wollte. Also nicht Schluss, sondern jetzt ist man endlich da. Und das bedeutet jetzt in der Tradition, also nochmal den Quantensprung. Wir haben sowohl einen Anfang im Willen Gottes, übrigens nur einer, nicht hundert, die sich wieder streiten. Die Vielzahl der Götter ist auch ein Problem, ja. Zeus ordnet am Tag was an und Hera häkelt es in der Nacht wieder auf. Nochmal Homer lesen, ist immer unterhaltsam, wie die Götter und die Göttinnen sich so gegenseitig die Karten wegnehmen. Auch schön, ja. Aber wir haben einen, und das heißt, das gibt es nur einen großen Willen, ja. Und diese Form hier wird Anfang gesetzt als Glück. Und das ist noch nicht fertig, und jetzt gibt es einen langen Weg, und am Ende kommt es eine Fülle, alles dessen, was sich in diesem Weg erstmal gesammelt hat. dass die Apokalypse, die hat schon Israel. Ägypten hat keine Apokalypse, wir kennen die ägyptische Kultur gut. Da ist es gut, wenn es immer so weitergeht. Das ist uns so fremd, deswegen muss ich es jetzt nochmal sagen. Die klassischen alten Religionen sind zirkulär, da haben wir keine Apokalypse. Wir haben vielleicht den Weltenbrand, davon habe ich vorhin schon gesprochen, das haben wir bei den nordischen Mythen, aber nach dem Weltenbrand geht es wieder von vorn los und endet wieder im Weltenbrand und ewig. Ja? Und in diesem Sinne ist jetzt die Vorstellung, dass wir einen Anfang haben, einen gewollten Anfang, der Wille eines Gottes, der will, dass etwas sei. Und am Ende, dass es eine Fülle gibt, in die man hineingeht. So, dazwischen liegt ein riesiges Problem, das ist unser Leben mit seinem üblichen Unfug. Und jetzt kommen wir zurück zur Zuversicht. Ich beziehe mich jetzt sehr stark auf die Psalmen und dann gehe ich zu Petrus. Also beim ersten Petrusbrief haben wir dieses, also vor allem das Wort Hoffnung dann, das ist das Schwesterwort. Paulus nimmt Parousia und Petrus nimmt Elpis, heißt das auf Griechisch. Also das sind aber verschwisterte Positionen, die Hoffnung. In den Psalmen so, wir lesen mal ein paar Psalmen. Und jetzt kommt dadurch, dass wir hier eine Linie haben, oder beim Vorstellung von Fülle, auf die wir zugehen, nehmen Sie mal bitte auch das Bild des Pfeiles. Ja? Man hat einen Bogen, das ist unser Leben, darauf legen wir einen Pfeil und den kann man abschießen. Ja? Es kommt Geradheit, es kommt Richtung, es kommt auch Wille ins Dasein. Und die eine schöne Stelle im Psalm, ich muss gerade schauen, welche es ist, 15, Psalm 65, 5. Du vollbringst erstaunliche Taten. Du, Gott unseres Heiles, jetzt kommt also die Hilfe dazu, du Zuversicht aller Enden der Erde. Jetzt schauen wir nach vorne. Wir schauen nicht mehr kreisförmig, wir schauen nach du Zuversicht. Und jetzt kommt Israel, übersteigt sich hier immer wieder. Israel ist nicht nur für sich da, das wissen schon die Propheten. Das macht große Mühe. Das Volk liebt die Propheten gar nicht. Wenig, die meisten werden irgendwie, also zum Teil sogar erschlagen oder verlacht, weil die Propheten immer schon sagen, Israel allein ist es nicht. Wir haben einen Auftrag für die anderen mit. Wir sind die Vordenker und werden auch vorbestraft. Ja. Also alles, was hier läuft, hat eine besondere Bedeutung. Und wenn wir nicht funktionieren, dann funktioniert es, dann werden wir auch erstmal abgestraft. Das ist auch ein tiefer Gedanke. So. Aber die Enden der Erde werden von uns mitverwaltet. Wenn wir richtig vordenken, ja, dann ist die Zuversicht an die Enden der Erde. Nicht wir. Also nicht das Kleine hier, ja. Die Enden der Erde. Das heißt, dieser Auftrag da, diese Botschaft zu streuen. Psalm 65. Das kommt immer wieder. Die Propheten sind genau die, die Israel eigentlich sprengen. Und zwar auch zum Ärger. Man kann als überschaubares Volk geht das leichter. Aber der Augenblick, wo ich den Auftrag habe für alle mit, ja, wird er ja riesig. Der nächste Punkt. Wie antwortet man auf diesen Zug? Wie antwortet man auf ein solches Ziel? Und jetzt kommt etwas in Bewegung. Indien hat geantwortet mit Gleichmut. Das ist auch eine große Qualität. Gerade spezifisch nochmal der Buddhismus entwickelt ja sowas wie einen Gleichmut. Was immer geschieht, geschieht. Das hat heute im Westen auch große Anziehungskraft. Ja? Wenn es regnet, regnet es eben. Ja? Also das heißt, dass ich versuche nicht mehr in der Bewertung zu sein, ich lasse geschehen. Es spielt sich eben ab. Ja? Es ist eben so. Eine andere Haltung, und das ist jetzt nochmal der Quantensprung, ist nicht Gleichmut, sondern jetzt kommt eine Antwort auf diese Vorstellung, dass etwas im Willen eines Gottes beginnt und mit Fülle endet. Was tue ich jetzt? Jetzt kann ich Zweifel ausdrücken. Ich kann sagen, Entschuldigung, das habe ich nie erlebt. Das gibt's auch. Das ist das Ringen von Hiob. Hiob hat gesagt, ich höre deine Botschaft, aber ich merke was völlig anderes. Ja, das ist ein unglaublich erregendes Buch. Um das ein bisschen zu verteidigen. Wir kennen in der antiken Literatur kein anderes Buch wie Hiob, in dem mit den Göttern so geredet wird. Weil die Götter schon gar nicht zuhören. Sie können der Kali tausendmal was erzählen, das ist ja restlos egal. Sie kann sich schon bewegen lassen, ja, aber verstehen Sie, es ist nicht wirklich ein Ohr, auf das wir treffen. die Götter können gutgesinnt sein, dann muss ich wieder opfern, dann bleiben sie auch gutgesinnt, aber vergesse ich das Opfer, ist schon wieder daneben. Also verstehen Sie, dieses Reden mit, dieses Beklagen. In antiken Religionen kann man sich bei Göttern schlecht beklagen. Sie hören nicht zu und sie sind auch nicht sehr interessiert. Ich sage es Ihnen einfach, kann man aber alles belegen. Ja? Jetzt beginnt mit Hiob die Klage. Das heißt, ja, ein großes Versprechen, ein riesiger Entwurf und wo bin ich? Auf dem Misthaufen. Übrigens wörtlich, er sitzt in der Asche. Das ist heute noch ein Sprichwort, du kommst in die Asche. Das ist eine ziemliche Drohung. Also wenn man jemanden richtig demütigen will, sagt, du kommst noch in die Asche im Orient. Also man sitzt wirklich in den Ruinen seines Daseins. So. Aber es gibt eine zweite Haltung, die entwickelt auch Israel. Auf der einen Seite also Klage, Beschwerde. Du hast versprochen und was passiert? Ich sehe es nicht, ja. Und das zweite, das ist jetzt sehr schön. Und da geht es rüber jetzt schon in den Petrusbrief. Ich traue dir. Zur Zuversicht gehört jetzt schon noch was wie Vertrauen. Jetzt kommt die Antwort. Die Antwort des Volkes oder auch des Menschen ist, ich traue deiner Zusage. Und am Ende von Hiob kommt ein unglaublicher Satz. Ein unglaublicher Satz, nachdem er alles durchgemacht hat. Und wenn er mich auch tötet, ich werde auf ihn hoffen. Ja? Das finden Sie in keiner anderen Tradition. Es kann noch mal ganz daneben gehen. Ich kann restlos nicht sehen, wohin es geht, ja? Aber ich hoffe auf dich. Das heißt, ich habe eine andere Antwort. Die kann ich nicht geben, wenn ich überhaupt nicht weiß, mit wem ich zu tun habe. Aber Hiob weiß, mit wem er zu tun hat. Und es wird letztlich etwas stehen bleiben. Und jetzt machen wir das nochmal deutlicher. Das ist jetzt wieder schön im Deutschen. Das Vertrauen hängt mit der Treue zusammen. Es beginnt als Antwort Treue, Vertrauen. Warum? Weil Gott selber treu ist. Das gehört in die Zuversicht. Man muss mit jemandem zu tun haben, der sich an sein Wort hält. Sonst brauchen wir nicht trauen, das ist doch Käse. Das heißt, in diese Zuversicht muss etwas kommen, eine Verlässlichkeit, ein Halt, eine Sicherheit, dass das, was am Ende angekündigt ist, auch tatsächlich kommt. Und das heißt jetzt im Hebräischen nochmal Treue, dasselbe Wort wie Wahrheit apropos. Jetzt kommen Ausdrücke wie Gott ist treu, Gott ist wahr. Apollo ist weder treu noch wahr. Apollo ist groß. Er lässt jeden Morgen den großen Sonnenwagen rollen, heute nicht. Er kann aber etwas versprechen, er muss es nicht halten. Er muss nicht. Er ist nicht gebunden. Die Göttin Aphrodite, die vor allem in der Aeneis den Aeneas begleitet, seine göttliche Mutter, die hält ihm die Treue, auf die kann er sich auch verlassen. Aber gegen diese Mutter stehen andere Götter und die hebeln sie zum Teil wieder aus. Das heißt, er weiß nie sicher, wenn er ihr traut, ob nicht ein Gegengott ihm schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Lesen Sie mal nochmal Vergil, das ist ganz toll geschrieben, ja. Verstehen Sie, es gibt den Kampf unten und es gibt den Kampf oben. Und da diese Kämpfe auch oben stattfinden, ist der Mensch immer irgendwie dazwischen. Ich weiß nie, ob es wirklich stimmt, was da kommt. Und in dem Sinne ist jetzt das Wort treu, Emet heißt es. Und im Wort Amen sagen wir das. Das Wort Amen kommt davon. So ist es. Punkt. So ist es. Ja. Ich komme aus der Philosophie. Verstehen Sie? Ich versuche jetzt gar nicht für den Glauben zu werben. Ich will nur mal versuchen. Ich werbe gar nicht. Wir versuchen einsichtig zu machen, worin liegt der Unterschied zwischen dem, was nun biblische Botschaft heißt, und dem, was wir über andere Religionen kennen. Und eine ganz tiefe Unsicherheit über dieses. Da gibt es das Wort Schicksal, das ist sowieso neutral. Wer schickt mir das Schicksal, weiß ich nicht. Ja, was sind die Esmächte, die mit mir zu tun haben? Wie kann ich mit denen überhaupt umgehen? Wenn in Israel beginnt sowas wie, ich weiß, wem ich traue. Und er traut mir. Und jetzt gibt es sowas wie Verlässlichkeit. Jetzt kann ich plötzlich bauen. Ja, jetzt kann ich anfangen. Das heißt, ich habe einen anderen Schub. Treue. Ich lese das mal mit. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Das ist jetzt Psalm 22. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut, du hast sie gerettet. Punkt. Es wird nicht begründet. Vertrauen ist die Antwort auf Vertrauen und Zuversicht. Also der Zuversicht antwortet das Trauen. Du gehst auch mit. Es ist auch so, es gibt wirklich ein Ziel. Die Treue. Allen Geschöpfen hält er ewiglich die Treue. Das ist jetzt Psalm 146. Also das kann man jetzt reihum nehmen. Ich schaue nochmal. Den Petrusbrief will ich zitieren. 12 ist das. Ah ja. Also Petrus nimmt das auf. Petrus, der natürlich aus dieser Riesentradition kommt. Und wir haben jetzt, bei Petrus kommt jetzt ein drittes Moment hinzu. Das ist in Israel noch nicht. Also Israel hat klaren Anfang und klare Fülle am Ende. Dazwischen muss man arbeiten. Auch gut zuarbeiten. Also so ganz lahm geht es nicht. Ja, man muss richtig schauen. Petrus hat jetzt eine dritte Position, jetzt geht es ins Christentum über. Ich lese es Ihnen vor. Den Satz kennen Sie, aber vielleicht steht jetzt im neuen Licht. Wir haben, wir. Es ist eine neue Gruppe. Wir haben durch die Auferstehung Jesu Christi eine lebendige Hoffnung. Das ist jetzt ein drittes Moment. Jetzt kommt das Christentum rein. Wir haben einmal erlebt, dass ein Mensch vom Tode zurückkehrt und jetzt haben wir, wie er sagt, eine lebendige Hoffnung. Also wir glauben jetzt nicht nur im Sinne von Anfang, Ende, wir haben eine Bestätigung mittendrin. Es gibt eine Bestätigung. Bei Petrus ist es die Auferstehung Jesu, das heißt, es gibt hier Zwischenerfahrungen. Es gibt nochmal eine Erfahrung, darauf können wir bauen. Und in diesem Sinne heißt es nochmal, in diesem Sinne ist die eigentliche Hoffnung auf das letzte Ziel auch die Überwindung der Todesfurcht. Das ist auch ein interessanter Punkt. Das heißt, wer diesen Weg mitgeht, diesen Weg der Erkenntnis ist es eigentlich, ist ein Weg der Erkenntnis, dann ist die Stelle auch, wo ich über die Todesfurcht letztlich wegkomme. Das spielt keine Rolle mehr. Ja, ich werde sterben, das ist auch sicher. Aber das spielt keine Rolle im Sinne der Erreichung einer Fülle. Da werde ich ankommen. So, die letzte Hoffnung. Das Reich. Das ist dieser merkwürdige Gedanke, der übrigens im ersten Satz Jesu umdenken, denn das Reich Gottes ist nahe. Man kann immer fragen, worin zeigt sich das? Ist das eine Utopie? Es gibt viele Utopien, die entwickelt worden sind. Ich darf jetzt einen Ausflug in die heutige Geschichte machen. Der ist riskant, weil alles das auf tönernen Füßen steht. Wir machen den Ausflug mal trotzdem. Das heißt, dass diese Vorstellung einer letzten Lösung dieses unseres Daseins in Israel wieder sehr erwacht. Das hat nichts mit dem jetzigen Krieg zu tun, wenn überhaupt, dann am Rande. Aber also da blicke ich nicht rein, das halte ich mich auch theoretisch raus. Aber was klar ist, das weiß ich durch persönliche Begegnungen auch, erstaunlicherweise gibt es seit einer Generation, höchstens zwei Generationen, die Vorstellung, dass Jesus als Messias für Israel wiederkehrt. Bis 1945 spätestens war Israel mit der Gestalt Jesu überhaupt nicht befasst. Man hat als Jude das Neue Testament nicht gelesen. Das war die Feindfigur schlechthin. Das war der Widerpart. Es gibt heute eine Bewegung, vor allem unter den jungen Israelis, aber auch unter den jungen europäischen Juden. Nicht nur ist Jesus ein Jude, das war immer unbestritten, aber er war die Gegenfigur. Wenn er jetzt wird er zum Messias eigenartigerweise wieder genommen. Ich weiß, ich kenne Wien zu wenig, um das zu sagen, aber in Berlin gibt es das. Juden für Jesus heißt das. Jews for Jesus. Es gibt sogar ein T-Shirt, das kann man im Moment nicht anziehen. Aber Jews for Jesus ist eine sehr geheimnisvolle Sache, weil man, ich weiß jetzt nicht, ich deute es nicht, ja, ich will Ihnen nur das Fakt sagen, dass merkwürdigerweise heute die Erwartung, das ist immer noch aus derselben Position, dass etwas geschehen wird, und zwar im Raume dieser Geschichte, wo wir auf eine Apokalypse zu, wie die ausschaut, muss man auch nochmal offen lassen, ja, aber dass es jemanden gibt, der das vorbereitet hat, und die Gestalt heißt Jesus. Und in ihm wird sich etwas erfüllen, kein Mensch weiß wie und was, das bleibt alles offen, fragen Sie mich da auch nicht weiter, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist auch viel merkwürdiger Wirrwarr drin, ja, aber erstaunlich, dass überhaupt dieser Gedanke kommt. Es gibt keinen anderen, also Israel hat nicht einen anderen Namen, den man nochmal anbieten kann. Es ist er. Und es wird irgendwas geschehen. Dieses bleibt völlig unklar. Es ist politisch nicht ungefährlich. Das Rabbinat liebt es gar nicht. Die mögen es nicht. Also sage ich, offizielle israelische Theologie finde das völlig absurd. Aber die offizielle Theologie hat meistens Dinge, die andere Generationen dann nicht mehr so sehen, wurscht jetzt, ja. Aber hier kommt merkwürdigerweise eine Erinnerung daran. Irgendwas wird noch, es fehlt noch was. Es fehlt noch was in unserer Geschichte, nochmal an dem, was wir ein Versprechen bekommen haben, haben die Väter bekommen. Es gibt noch ein Ziel und das Ziel ist nicht irgendwie, es ist an einen Namen gebunden. Den haben wir auch schon. Worauf geht die Geschichte zu? Wir gehen jetzt nochmal zurück und kommen jetzt in eine letzte Position. Was geschieht, wenn während des Weges die Hoffnung verstummt? Und an der Stelle ist jede Generation natürlich in Versuchung zu sagen, ja gut, das ist eine schöne Geschichte. Im Übrigen haben wir, es kommt jetzt der Parousie-Sonntag, also der Christkönigssonntag, an dem ja die apokalyptischen Texte nochmal gelesen werden. Und ich warte schon auf die Predigt, in der gesagt wird, das ist alles nicht so schlimm. Man hat Angst davor, die Angst wird auch beständig jetzt wieder gebändigt. Ja. Es geht auch gar nicht um Angst machen. Es geht darum, das zu sagen, also ist die Rede ernsthaft gemeint? Also gibt es jetzt wirklich mal, noch nicht Vollendung, aber erstmal Ende. Das ist dann wirklich auch offensichtlich in Form einer Katastrophe. Astrophysikalisch übrigens naheliegend, weil die Erde wahrscheinlich verglühen wird. Nicht schnell, aber irgendwann. Egal. Das brauchen wir nicht ausmalen. Aber in diesem Sinne gibt es jetzt erstmal Ende. Finis. Aber die Botschaft Jesu heißt eine andere und jetzt kommen wir wieder in die Zuversicht. Erinnern Sie sich dran. Wenn das geschieht, was sollen wir tun? Richtig. Erhebt eure Häupter, heißt der nächste Satz. Nicht kriecht in die Höhlen. Jetzt kommt das, worauf die ganze Geschichte zuläuft. Erhebt eure Häupter. Jetzt kommt Freimut. Jetzt kommt das, was heißt, was bei Boltanski nicht geschieht. Ja? Dieser Stimmenwirrwarr, das ist fürchterliche Durcheinander. Das ist jetzt, lasst doch das mal sein. Ja? Es kommt offenbar eine Öffnung, die ist katastrophisch. Da kommen wir wahrscheinlich nicht dran vorbei. Wir kommen auch physikalisch wohl nicht dran vorbei. Also Naturwissenschaft spricht alles dafür. Aber das heißt nicht, dass damit das zerstört ist, was wir jetzt als Zuversicht im Sinne biblischer Offenbarung kennen. Erhebt eure Häupter. Hier liegt, jetzt kommen wir Römer 15, 13, jetzt kommt Paulus. Wir werden reich an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, indem mit ihm die Söhne Gottes offenbar werden. Bitte schlucken Sie jetzt mal die Söhne, das brauchen wir nicht diskutieren. Das heißt, genau hier wird jetzt was offen und die Geschichte hat das lange verdeckt und immer wieder verdeckt und auch es ist auch heute nicht klar. Aber es wird etwas geschehen, wo das, diese Zusage offen wird. Und da haben wir das Haupt zu heben, die großen Themen. Das heißt, hier ist nicht etwas verschwimmt so im Nebel und das Ganze wird abgeräumt. Jetzt kommt nochmal Paulus. Paulus, das Genie dieser frühen Deutungen, wo Paulus sagt, das Ende der Wege Gottes, jetzt noch einmal, ist genau Pleroma, ist genau nochmal Fülle. Jetzt kann man sagen, ja, wie merken wir das? Das kann man ja gut hinsagen. Behalten Sie einfach mal, es ist alles nicht beweisbar. Aber man kann im Kopf behalten, wie groß diese Spanne ist. Und dazwischen können 100 Dinge abreißen, zu Ende gehen, mein eigenes Leben wird abreißen, das ist gar nicht die Frage. Ja? Aber der Horizont ist da. Der Horizont ist einmal benannt worden, der wird nicht mehr vergessen. Der Horizont ist da. So, das machen wir jetzt nochmal am Schluss. Auch die Schöpfung, sagt noch Paulus, das ist alles der Römerbrief. Auch die Schöpfung soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden. Wozu? Zur Freiheit, Eleutheria heißt das, und Herrlichkeit, das heißt Doxa, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Doxa ist ein Scheinen, ja. Also Herrlichkeit ist ein deutsches Wort, auch ein sehr schönes Wort dafür. Doxa heißt zur Freiheit und zum Glanz, heißt es genau genommen. Also wenn man frei wird, beginnt man zu glänzen. Ja? Das sind natürlich irrsinnige Worte. Ja? Und Paulus sagt das in Römer 8,20. Römer 8. Es wird noch was kommen, das kommt nicht aufgrund unserer Kraft, das kommt auch nicht unbedingt, nicht politisch. Wir werden viele, viele Wege hin und her und viele Verluste und viel zugrunde gehen, ja? Und am Ende noch einmal sichtbar wird werden, wenn wir in diesem Leben, nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, ist unser Elend größer als aller anderen Menschen. Warum? Weil wir nur von diesem Leben her ausgehen. Aber nun steht fest, sagt Paulus, dass Christus von den Toten auferweckt ist, der Erste der Entschlafenen. Und so wie wir in Adam alle sterben, werden wir in Christus lebendig sein. Das ist jetzt Vollendung. Ja? Das ist eine Riesenoption. Große Eschatologie. Damit möchte ich meine letzten Worte verbinden. Die Apokalypse hat zwei Teile. Sie hat auf der ersten, im ersten, das kennen wir sehr gut, die Zerstörung. Ja? Die Zerstörung wird offensichtlich wirklich alles erreichen. Das ist der große Weltenbrand. Davon wissen ja auch die Mythen, ja? Also auch einfach dieser Niedergang. Aber die Mythen wissen nicht von dem, was kommt. Deswegen muss es immer wieder beginnen. Während wir hier im Weltenbrand jetzt haben, im zweiten Teil, aus dem es abgeräumt ist, das Bild der vollendeten Stadt. Die Bibel hat im Garten begonnen. Auch schön. Schöne Natur. Ein Garten. Garten ist gebändigte Natur, ist nicht der Urwald. Schon schön. Die menschliche Natur, ja. Jetzt kommen wir in die Stadt. Da kennen Sie jetzt die Bilder, die sind natürlich irrsinnig, ja. Also was, wir brauchen nicht die Edelsteine aufzählen, aber was jetzt bleibt, ist das Licht. Also diese Stadt wird über das Licht gekennzeichnet. Die Steine leuchten, die Straßen leuchten, ja. Licht heißt in diesem Punkt, das ist jetzt die Zuversicht und die Hoffnung angekommen, und man sieht, dass es so ist. Man sieht jetzt, dass es wahr ist. Das, was versprochen ist, ist jetzt beleuchtet. Das steht jetzt im Licht, es stimmt. Das Ziel, Schönheit, die Stadt ist schön. Das Ende aller Wege. Schönheit ist eigentlich nur ein Widerschein, auch das ist eben Doxa, das ist das Schöne. Widerschein des eigentlich Großen. Das eigentlich Große ist, dass diese Geschichte Sinn hatte. Und Sinn ist mehr als Kreis, muss ich nochmal wiederholen. Es gibt Ziel. Es gibt sowas wie Fülle. Es gibt sowas, wo das ankommt. Und in diesem Sinne ist es die Kongregation der Zuversicht. Das ist jetzt nochmal 27 Römer 4. An den Gott, der uns lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, lässt sich auch gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin glauben, sagt Paulus. Das ist eine wunderbare Qualität dieses Denkens, ja, gegen die Hoffnung, weiß es sehr gut. Der Mann weiß schon, was es heißt zu sterben, ja, der weiß, was es heißt, keinen Erfolg haben, das ist selbstverständlich nicht. Als er geköpft wird, ist ja nichts passiert. Ich meine, die kleine Gemeinde in Rom vegetiert auch irgendwie. Petrus wird relativ zeitgleich gekreuzt. Ja, was soll denn werden? Keiner weiß es. Gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin. Gegen alle Zuversicht. Wir wissen, wo es endet. Ja, die große Stadt. Ja, schöne Bilder. Damit der Schluss. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Große Zustimmung, ja. Schämen Sie sich bitte nicht. Die europäische Denkwelt kennt die Skepsis auch. Verstehen Sie, ich kann jetzt nicht nur solche Bilder entwickeln und sagen, also glaubt, dann geht es dir besser. Ja? Also wir gleichen das ab mit der eigenen Erfahrung. Wir gleichen das auch ab mit den eigenen Verworrenheiten. Wir gleichen das auch ab mit der Schuld. Wir haben noch gar nicht gesprochen davon, was hindert uns eigentlich, in diesen Weg zu gehen. Ja? Das heißt, es gibt unglaublich viele Erfahrungen. Die seien nicht niedergeredet. Auch Skepsis ist was Gutes. Das heißt, die Fragen dieser Prüfung, man muss das überprüfen, was hier kommt. Ja? Und wenn die Prüfung zugelassen ist, dann bitte nochmal Paulus. Also gegen alle Hoffnung ist nochmal versuchen. Noch einmal versuchen zu denken, was ist hier angedacht. Es ist nicht ein Schlaraffenland angedacht. Es ist nicht etwas angedacht, was jetzt hier heute die Welt umstürzt. Aber es ist angedacht, das ist letzten Endes, das ist jetzt nochmal der Pfeil, der weit vorausfliegt, letzten Endes eine Lösung gibt, dass die Vorhölle eines Tages aufmacht. Und dass es einigermaßen behaust sein und gleichzeitig unzufrieden sein, nicht der Stil unseres Lebens ist. Etwas, was jetzt nochmal Pleroma heißt, voll sein. Und die eigentliche Position, die hier mittig ist, das ist jetzt Christentum, nicht mehr nur Israel, ist die Auferstehung Jesu. Also daran kommt man nicht vorbei, wenn man letzten Endes über diese Apokalypse spricht. Gibt es ein Leben, das unseren jetzigen Halbtod lebendig macht? Halbtod. Wir schöpfen unser Leben nicht aus, können es auch gar nicht. Ja. Auch in mir widerstreitet vieles. Ja. Ich tue viele Dinge, die, also ich meine jetzt im Sinne eines Ich, das für uns alle steht. Wir dienen nicht einfach nur unserem eigenen Dasein. Ja. Vieles ist verworren, Schuldfrage haben wir überhaupt noch nicht tangiert. Ja. Vieles arbeitet in uns auch dagegen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und das ist, glaube ich, schon gut. Verstehen Sie, Europa ist auch der Kontinent, der diese Widersprüche zulässt. Wenn man die mit Gewalt unterdrückt, ist nichts geholfen. Man muss diese Widersprüche auch holen. Und dann kann man Paulus lesen und dann kann man den ersten Petrusbrief lesen. Die sind beide hingerichtet worden. Petrus mit dem Kopf nach unten, wesentlich länger als Paulus. Hat ein paar Stunden gedauert. Und Petrus wird sagen, ich weiß, auf wen ich gehofft habe, ich weiß es. Und aus einem solchen Mund kommt es anders, als wenn wir sozusagen so unbefangen und einfach nur munter, weiß ich nicht, sagen, wir haben eine großartige Vision. Das ist nicht gemeint. Das wird mit Blut und Tränen erkauft. Das ist nicht die Frage. Warum sind die frühen Martyrer gestorben? Weil sie gesagt haben, es ist gleichgültig. Bären oder Stiere oder neulich habe ich mich mit den Skorpionengeißeln beschäftigt, besonders scheußlich, mit Skorpionen gegeißelt zu werden. Sie haben gesagt, es ist ja gleichgültig, ja. Also bis man in diese Haltung mal reinkommt, zu sagen, das ist nicht das Entscheidende. Es geht hinter diesen Skorpionen, ja, ist etwas versprochen und wir werden sehen, dass es kommt. Und dann gehe ich mit hoch erhobenem Kopf, dann erhebe ich mein Haupt. Vielleicht schaffe ich es nicht auf einmal, aber insgesamt, verstehen Sie, ist da noch was anderes. Ich greife nach etwas im Vertrauen auf seine Treue. Im Vertrauen auf eine Wahrheit. Ich ende mit einem Bild. Es gibt in der japanischen Kultur eine nicht-christliche Kultur, eine Technik. Es gibt sehr kostbare Gefäße aus sehr feinem Porzellan. Wenn man die fallen lässt, sind sie zerschmettert. Und es gibt eine Technik, die wieder zusammenzufügen. Damit sind sie natürlich nicht mehr so schön wie vorher. Was macht man damit? Jetzt kommt eine Zielgerade. Man umkleidet die nochmal mit einem Goldfaden oder einer Paste, die aussieht wie Gold. Und diese Gefäße, die zusammengeklebt sind und an den Bruchstellen mit Gold überkleidet, sind nochmal nicht nur sehr viel schöner, sind auch sehr viel kostbarer. Das ist ein unglaubliches Bild. Es kann ganz viel zu Bruch gehen. Aber gibt es die Möglichkeit, das nochmal aufzurichten? Das ist der Sinn der Apokalypse. Irgendwas wird nochmal kommen. Ich danke für Ihr Zuhören. Wir können in die Diskussion gehen.
Vielen Dank für Ihre lebhaften Worte. Trotz aller Mühsal und aller Hoffnungslosigkeit und so viel Hoffnung zu geben, nämlich gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin.
Ja.
Und ich glaube, Sie haben uns alle durch Ihre Worte in Zuversicht frei gemacht. Und dafür sage ich ein großes Danke. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Sie sind so mutmachend. Das ist wirklich schön. Für die Diskussion habe ich eine Bitte, weil das für wir immer eine große Runde sind. Ich hätte eine Bitte, jeweils nur eine Frage und dann auch zum Thema passend, bitte. Damit das nicht ausufert ein bisschen. Bitte.
Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Es gibt sehr viel zu denken. Das ist für mich auch passiert. Können Sie bitten um die Ihre Definition von dem Begriff Hoffnung,
ja,
dass er nicht identisch ist mit dem Begriff Zuversicht, den haben Sie wunderbar erklärt, aber zum Unterscheiden.
Danke, ja. Im Grunde habe ich keine Unterscheidung gemacht. Also Hoffnung ist die Zwillingsschwester von Zuversicht, das muss man sagen. Es gibt zwei griechische Ausdrücke, das ist Paresia, heißt eben auch Freimut, also offen auf etwas zugehen, und Elpis, die Hoffnung. Aber da könnte ich jetzt vom Wortstamm her nicht sagen, wo sich das jetzt sehr deutlich trennt. Also Hoffnung ist jetzt, ist der Zwilling zur Zuversicht. Hoffnung, drückt, Hoffnung ist eine theologische Tugend, sagt die Kirche. Das ist interessant, dass die Antike keine Hoffnung kennt, eigentlich nicht. Das ist ein Begriff, der erst über das Christentum an Gestalt gewinnt. Hoffnung ist keine antike Haltung. Worauf soll ich hoffen? Das ist nicht klar. Aber es gewinnt erst Kontur dadurch, dass es dann in diese Vision kommt, die ich gerade gesagt habe. Nein, aber auch das deutsche Wort Hoffnung, ich habe nicht zu nachgeschaut, was die Etymologie ist, nachdem ich vorher so die Etymologie gepriesen habe. Tut mir leid, jetzt schaue ich aber direkt nach. Hoffnung, Hope im Englischen. Hat wohl einen Anhalt irgendwo, kann sein. Ich schaue nach, pardon.
Bitte.
Sie haben von der Vorhölle gesprochen.
Okay, Vorhölle, ja. Also ich muss nochmal sagen, es ist ein Hilfsbegriff. Und nochmal zu Ihrer, ja, evangelische Kirche kennt es nicht. Das stimmt natürlich hinten und vorne immer nicht. Mindestens haben wir 1500 Jahre gemeinsame Geschichte, ja. Also die Vorstellung, dass die evangelische Kirche 1521 beginnt, ist natürlich auch nicht richtig. Selbstverständlich haben Sie die Tradition mitgenommen, Sie benutzen sie aber nicht mehr. Die Orthodoxie hat es schon. Die Orthodoxie hat den Limbus Patrum. Da täuschen Sie mal nicht. Ist auch auf den Ikonen. Das ist die Stelle, an die Jesus in der Auferstehung zuerst hinuntergeht und rechts und links Adam und Eva herauszieht. Das ist der Limbus. Es sind nicht nur die ungetauften Kinder. Es sind die großen Vorgänger, die noch nicht im Lichte Christi waren, aber jetzt von ihm ins Licht geholt werden. Ja? Aber nochmal, Papst Benedikt hat gesagt, wir lassen das mal jetzt auf sich beruhen. Es ist ja nicht so, dass man das was abschafft. Ja, was ist denn das für eine Vorstellung? Aber er sagt, das ist zu unklar. Vielleicht, wir brauchen wahrscheinlich nochmal eine Klärung, aber die leisten wir jetzt nicht. Wir lassen das Problem, wir lassen das ruhen. So. Also weil mit den ungeborenen Kindern, da gibt es natürlich noch mehr. Also das sind viele Dinge, die nicht geklärt sind. Bevor man das nicht klären kann, das nicht ein Gegenstand des Glaubens werden. Ja. So.
Bitte.
Ich wollte eine Hilfestellung abgeben, zu hoffen, ich habe kurz nachgeschaut im etymologischen Wörterbuch, es gibt keine Erklärung dafür.
Andererseits gibt es natürlich für jedes Wort einen Wortstamm, natürlich, danke, ja. Also ich werde mich trotzdem einmal bemühen, bei Zuversicht ist es eindeutig. Aber diese alten Worte wie Hope, Hoffnung, ja, im Englischen sind true, heißt treu und wahr. Das ist übrigens unglaublich gut. Treue und Wahrheit, die korrespondieren. Wahrheit ist nicht nur eine Satzwahrheit oder Gegenstandswahrheit. Wahrheit ist auch ein personales Verhältnis. Ich bin dir treu, Entschuldigung. Ich bin dir treu, heißt auch, ich bin wahr gegen dich. Also insofern liebe ich diese Wortwurzeln. Ich werde noch mal ein bisschen verfolgen, ja, was Hoffnung heißt.
Ich wollte sagen, der Unterschied zu den alten Religionen, es setzt voraus, dass dieser Gott außerweltlich ist, also aus der Erde.
Außer kosmisch.
Weltall. Das heißt,
richtig.
Er ist immer da und,
ja,
und er hat geschaffen.
Mhm.
Das ist das Offensive, was es in anderen Religionen nicht gibt. Wenn sie nicht etwa umschreiten und so für die Menschen, ich meine, was ist dann der?
Ja, also außer kosmisch. Gott ist nicht gleichzeitig innerhalb seines Kosmos gebunden oder so, ja, sondern da ist Israel ein Durchbruch. Also ich kenne keine zweite Genesis, in der in der der schaffende Gott außerhalb seiner Schöpfung ist. Normalerweise ist, das Wort Schöpfung ist schon falsch, ja? Die Welt ist immer schon da und sie enthält auch ihre Potenzen. Das Meer ist ein Gott, der Vulkan ist ein Gott, ja. Also die Götter sind eigentlich Potenzen dieses Daseins, deswegen sind sie auch limitiert. Das Meer hat nur zeitweise seine Kraft, dann ist es wieder ruhig, der Vulkan bricht auch nicht dauernd aus, ne? Also die Götter haben immer begrenzte Reichweite und sie begrenzen sich auch gegenseitig. Und in dem Sinne ist dieser Gedanke, dass Gott nicht im Kosmos ist, sondern Ursache im Anfang, an sich schon ein befreiender Gedanke. An sich.
Und das entschließt aber eigentlich alle Menschen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Die Hoffnung gilt auch für alle.
Das ist der Auftrag Israels, predigt nicht für Israel. Wenn Israel sich selber als Adressat versteht, hat es nur die Hälfte verstanden. Es ist selbstverständlich der Adressat, aber es ist der Adressat für die anderen mit. Wenn wir an Weihnachten Isaias lesen, Isaias hat schon gesagt, das geht an die Enden der Erde, was hier passiert. Und ist nicht in den Grenzen von Judäa und Israel gemeint. Also Isaia ist schon ein absolut großer Kopf. Isaia hat schon gesprengt dieses Verstehen, dass der Messias zu Israel kommt. Ist auch viel zu wenig für ihn. Also es sind schon ganz große Konzeptionen, ja? Ja, wunderbar. Vorhof für die Nichtjuden. Im Tempel, wir kennen ja die Tempelkonstruktion, gibt es einen berühmten Vorhof, wo sich die Menschen sammeln, die nicht Juden sind, aber mehr wissen wollen. Die dürfen nicht ins Innere, das geht nicht, dann müssen sie erst einen Schub machen, also hier oben nochmal einen Schub. Aber sie können kommen, sie können sich informieren und wenn sie bereit sind, in diesen Gedanken einzutreten, dann dürfen sie weitergehen. Nicht ins Allerheiligste, da darf überhaupt keiner rein, das ist klar, darf auch kein Jude rein, darf nur der hohe Priester. Aber diese Vorhofidee, die ist tief. Im Grunde sind wir Völker, ja, wir sind Goyim. Tut mir leid, weiter bringen wir es nicht, ja. Sind immer nur Goyim. Aber wir sind Vorhof. Mit dem Recht in den Tempel zu treten, das ist jetzt auf die Dauer schon da. Aber ursprünglich waren wir mal im Vorhof und die anderen haben aber den Tempel erstmal gebaut. Für uns mit. Nicht so gerne, aber auf Dauer war das jetzt schon auch wichtig, dass wir da mit rein dürfen. Paulus musste da ganz gewaltig springen. Paulus hat richtig gebraucht. Paulus war Jude mit Leidenschaft, ja. Und dann muss er umdenken. Das tut ihm weh. Er braucht 3 Jahre. Schauen Sie in der Apostelgeschichte. 3 Jahre, bis er durch ist, durch diesen Berg. Das ist keine Juden, keine Griechen. Das gibt es, das ist alles nicht mehr wichtig. Aber das schaffe ich nicht in einer Nacht. Da muss ich innen bauen. Da muss ich wahnsinnig einreißen, um hinzukommen, zu sagen, die anderen können auch dazu. Ja? 3 Jahre, sagt die Apostelgeschichte. Er geht allein, er predigt da gar nicht. Er arbeitet als Zeltwirker und 3 Jahre denkt der Mann. Nach 3 Jahren ist er durch. Nicht schneller. Wir sind dran.
Vielen Dank. Sie haben versucht, uns am Anfang in der Vorhölle Europas abzuholen. Ne? Und da kommt mir sofort hier eine Nachbarstraße in den Sinn, die Kolingasse. Das ist die einzige Straße in Wien, im Gegensatz zu Paris, wo die Österreicher einen Sieg feiern. Ne? Das heißt, die österreichische Situation ist eigentlich eine Abfolge vom Scheitern.
Ach so,
die Geschichte anschauen, ne?
Das sehen wir in Deutschland ein bisschen anders, aber das macht nichts.
Ja. Und ich wollte nur sagen, wie kommt man auf die Position, ich zitiere jetzt einen Psalm der Juden, der Militär weiß, kennt das, mehr als der Wächter wartet auf den Morgen, harrt meine Seele auf Gott, den lebendigen Gott.
Ne? Schön, ne?
Wo kommt denn diese Sehnsucht her? Weil die Erfahrung ist ja eine völlig andere. Also Sehnsucht muss offenbar bei den Juden plötzlich aufgekommen sein, weil die ist ja fast unerträglich, wenn ich die Realität sehe. Ich habe gestern in Arte zum Beispiel Barbarossa, den Feldzug Barbarossa mir angesehen und es wurden Millionen von Menschen, Männern, hohe Offiziere, kleine, wurden enttäuscht. Wir sind aufgebrochen und es ist misslungen.
Ja, ja.
Mark hat so. Wo kommt diese, und dann die Frage, wieso sind die Götter, die Israel umgeben haben, die offenbar keine Wertschätzung auf das Individuum gezeigt haben? Und ich übersetze jetzt die Wertschätzung auf Deutsch, Liebe. Wie kommt Israel auf die Idee, dass dieser Schma Israel und liebe diesen Gott, weil er dich liebt, wie kommt man auf das? Es gibt keine Götter sonst, die
richtig lieben, oder? Sehr richtig. Ich danke, Sie haben wunderbar aufgepasst. Das ist mal die erste Antwort. Dass Sie solche Fragen stellen, ja? Wirklich, was heißt, ich fange nochmal Sehnsucht. Sehnsucht kann ja nur, genau wie Zuversicht, kann überhaupt nur existieren in dem Augenblick, wo sie eine Chance hat, realisiert zu werden. Ich sehe nämlich nicht ins Blaue hinein. Das heißt, ich muss was real, auch die Zuversicht muss was Reales wissen. Na, sonst bin ich, Entschuldigung, in der deutschen Politik gelandet. Ja, ich sehne mich nach einer unverletzten Natur und so weiter. Ja, weiß aber gar nicht genau, wie sie ausschaut. Das heißt, es ist kein romantisches, Sehnsucht kein romantisches Wort. Ist auch nicht so was Verblasenes irgendwie, sondern ich muss schon wissen, wohin ich will. Und das ist genau diese, das ist jetzt Israel formuliert Sehnsucht, weil es weiß, wohin es will. Das ist immer noch der Unterschied. Und jetzt kommt die Frage, woher haben die das? Jetzt ist eine große Antwort. Was ist die Antwort? Verstehen Sie, ich habe versucht, nicht jetzt gläubig, primär, ich habe gläubig gesprochen, selbstverständlich. Aber eine Grundlage heißt erstmal nochmal verständlich machen, dass sich hier was unterscheidet von anderen Traditionen. Eine letzte Antwort auf die Frage, wo das kommt, heißt theologisch gesehen aus der Offenbarung. Nicht, weil Israel so klug ist. Nicht, weil es so klug ist. Sie wollen dazu was sagen? Ob Sie das erlauben?
Ganz kurz.
Ja oder nein?
Ja.
Es gibt, ich fällt jetzt bei Ihrem Vortrag ein, es gibt bei dem Propheten Hosea im 4. Kapitel den Satz, Gott sehnt sich zuerst nach den Menschen, und zwar nach seinem Israel. Er hat es ja an die Wange gehoben, dies Ephraim gegen die Lehre. Und es, ich könnte natürlich einen Zorn freilaufen lassen, weil du mich nicht erlebt bist. Aber dann sagt er, Gott bin ich und nicht Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Das ist eine ganz andere Art von Gott. Er ist in der Mitte Israels.
Ja, das ist jetzt genau angekommen. Verstehen Sie, das ist jetzt Theologie. Und die Theologie kann nur insofern reden, als sie auf einer Offenbarung beruht und nicht auf einem reinen Denken. Dass Gott uns liebt, ist, da könnte ich 100 Gegenargumente finden, real. Das heißt, da muss jetzt etwas kommen, was nicht einfach hier nur aus der, sozusagen aus dem Wunschdenken meiner selbst kommt. Und hier setzt ein, was in der Theologie die Offenbarung heißt. Es ist uns gesagt worden. Es ist dir gesagt worden. Jetzt kannst du 100 Mal einen Einwand machen und sagen, ich merke das nicht. Dann würde das in der Offenbarung heißen, dann glaub es bitte. Ja? Das heißt, wir kommen jetzt schon an eine Form von zustimmen oder nicht zustimmen. Denkerisch ganz durchleuchten kann man das nicht. Nicht ist Israel mehr begabt. Das mag schon sein, dass es jetzt auch Eigenschaften gibt, die mehr dazu tendieren, sowas überhaupt mal festzuhalten. Aber Israel ist auch ein Bombengemisch von verschiedenen Völkerschaften. Im Übrigen realisiert es natürlich seine eigene Berufung nicht. Da sieht man ja schon, es geht ja dauernd auch wieder verloren. Ja, es verliert nicht nur seine politische Führung, 3 Könige, dann war Schluss mit dem Ganzen. Die beiden Königreiche Judäa und Israel trennen sich. Also Israels Geschichte ist peinlich schlimm. Ja, die letzten Könige Israels sind alles Verräter. Salomon hat schon zugelassen, dass auf dem Tempel in Jerusalem oben wieder geopfert wird für die Gestirnsgötter. Der hatte seine Frauen aus den anderen Regionen abgeholt und die brauchten ihre alten Altäre da oben. Ja, so ist eine Riesenschweinerei in den Augen der Propheten. Das heißt, da ist schon es muss etwas geoffenbart werden, das wird auch gar nicht geglaubt. So schnell geht das gar nicht. Ja? Das wird mit Blut und Tränen auf die Dauer immer wieder eingehämmert. Und letzten Endes hat das sozusagen keine Wurzel in der eigenen Intelligenz. sondern behauptet wird. Die Behauptung nehmen wir mal. Die Behauptung heißt, es ist eine Offenbarung, dass Gott uns liebt. Das ist eine Offenbarung. Dagegen kann man viel einwenden, aber wenn ich jetzt wirklich, die Offenbarung hat schon ihre Stützen. Die hat ihre Stützen darin, dass vieles geschieht, was ja auch über die Offenbarung vorgesagt wird. Es ist ja nicht so, dass das konträr gegen mich, gegen die eigene Erfahrung geht. Vieles wird bestätigt. Aber dass es hier eine letzte große Zuneigung Gottes zu seinem Volk gibt, das muss ich auch erstmal nehmen. Das muss ich erstmal als solches, da muss ich Emet sagen. Da muss ich Amen sagen, ja. Wir wissen das heute über die Psychologie. Das Vertrauen entbindet auf der anderen Seite wieder den anderen in seinem Tun. Also man kann bestimmte Dinge nur tun, wenn es eine Atmosphäre von Trauen gibt. Sonst ist auf beiden Seiten ja Schluss. Verstehen Sie so? Also man kann nicht alles erklären. Ich kann auch nicht die Sonderstellung Israels erklären. Wie sollte ich das? Wir können Kriterien angeben, warum es anders ist. Aber wo ist der Auslöser? Der Auslöser heißt, dass Gott sich diesem Volk zugewendet hat. Und das hat mitgestimmt. An der entscheidenden Stelle hat es versagt. Versagt, nicht mehr zugesagt. Die Kreuzigung Jesu. Und jetzt ist die Herausforderung neu. Auch da sagen die, also auch da ist die große Theologie, auch Paulus gehört da rein, ja? Und jetzt müssen wir nochmal anfangen. Es ist nicht ein letztes Versagen. Hier geht es nochmal durch. Hinter der Kreuzigung haben wir noch was Neues. Und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen. Ja? Aber das ist eine Zumutung. Schon, ja, ist eine Zumutung. Warum Israel? Warum nicht andere? Können Sie aufstehen? Ich verstehe Sie schlecht.
Seit der Französischen Revolution gilt ja eigentlich der religiöse Universalismus als gescheitert.
Ja.
Gesellschaftspolitisch gesprochen. Jetzt gibt es ja diesen neuen Universalismus, ohne die Böhmen und Angeschlossene.
Ja.
Wie sehen Sie den?
Global meinen Sie jetzt, ja. Die globale, also Menschenrechts.
Das ist Universalismus, also philosophischen Universalismus.
Mhm.
Ja, die Philosophie momentan, das ist ja sozusagen das topaktuelle.
Ja, ja, also das wäre jetzt eine gut. Ja, ja. Wir leben in einer Phase, in der tatsächlich die globale Welt in den Blick kommt. Und global bedeutet hier, dass in einem entscheidenden Sinne schon genau europäische Werte, das heißt letzten Endes jüdisch-christliche Traditionen, einen globalen Status erreichen. Die Menschenrechtsdiskussion ist nicht mehr zu beenden. Ja? Die gibt's nur die läuft über die jüdisch-christliche Schiene, anders nicht. Eine bekannte Form unterrichtet Immigranten in Dresden, die sagt, der Begriff wie Würde ist nicht zu übersetzen, den kriege ich, den packen die nicht. Die haben das nicht in der Vorstellung. Also Würde ist natürlich jetzt kein Gegenstand, und Gegenstand könnte ich besser zeigen. Aber dass ein Mensch würdig ist, da zu sein, da kann man sich die Zähne ausbeißen. Das landet nicht, weil das hat keine Vorbereitung dazu. Ja? Da merkt man, also Menschenrechte sind so lange gut, solange ich nicht getötet werde, das wird schon akzeptiert. Aber dass ich darüber hinaus anderen auch etwas gönnen muss, ja, das ist jetzt schon mehr sehr merkwürdig. Also, insofern gut, die zweite Antwort heißt, es wird sich auf Dauer nur halten lassen, wenn wir nicht nur eine soziale Begründung dafür geben, sondern letzten Endes die religiöse Wurzel mitliefern. Die Menschenrechte können wir sozial absichern, ist klar. Also wir können auch sehr bescheiden sagen, nicht schaden ist schon mal besser als gar nichts. Grundsätzlich schade ich niemand, ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich Gutes tue. Das wäre jetzt ein unglaublicher Schritt weiter. Aber solange ich diese Menschenrechte nicht verankere, also wenn ich sie sozusagen nur vom gegenseitigen Wohlbefinden und Zustimmen abhängig mache, das große Beispiel ist immer die Abtreibung. Ja? Sie plädiert ja für die Freiheit der Frau. Was haben Sie dagegen? Ja, das strengen Sie sich mal bitte an. Ja? Das heißt, es gibt Kollisionen von Werten, und die kann ich letzten Endes nicht entscheiden, wenn ich nicht eine andere Grundierung noch mitlaufen lasse. Eine andere Kollision ist Euthanasie. Wieso soll meine Großmutter leiden? Kann ich mir das erklären? Wieso nicht die Todesspritze? Vor allem, wenn sie es sich wünscht. Das ist heute menschenrechtlich nicht grundgelegt, nicht geschafft, aber der Europäische Gerichtshof versucht es. Jetzt finden Sie mal ein gutes Argument. Gutes Argument auf der Zwischenebene heißt, heute muss niemand leiden. Das würde ich auf jeden Fall mal in Stellung bringen. Und es gibt Medikamente, mit denen das Leiden unterbunden wird, auch wenn man früher stirbt. Das ist aber kein aktives Töten. Ja? Aber trotzdem müsste man nochmal, verstehen Sie, eine Etage tiefer heißt nochmal, gibt es sowas wie einen Tod, der im Sinne einer Menschenwürde, jetzt nochmal, meines eigenen Sterbens, nicht nur mit Bewusstlosigkeit und zugedröhnt und ich merke schon gar nicht mehr, was mit mir passiert, sondern auch als tot gestorben werden darf, vielleicht auch mit Schmerzen. Ja. Das sind große Zumutungen, die schaffe ich nur, wenn ich gleichzeitig sowas wie eine Gottesidee mitgebe, in der dieser Wille zwischen ihm und mir den Ausschlag gibt. Insofern gut die Globalisierung dieser Werte, aber wir sind nicht aus dem Schneider, weil diese Werte nicht alle in eine Richtung zielen. Die können gegenseitig in Position gebracht werden. Und Europa tut im Moment nichts dazu, die eigene religiöse Grundierung mitzugeben. Im Gegenteil. Das ist die Gefahr.
Ja. Letzte Meldung, ja, Clara, bitte.
Für Glaubende ist das einfacher, jenseits unserer Gottesvorstellung, dass wir nicht glauben, dass das sind. Aber die Frage dazu, die ich nicht verstehe, ist, im Kreuz ist Heil. Wie würde man das im Kreuz leben, im Kreuz ist Heil, so sozusagen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe.
Unterscheiden wir mal nicht so stark zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden. Das ist eine Barriere, die wir dauernd aufbauen, die haut nicht so richtig hin. In jedem Glaubenden ist ein gewaltiger Schuss. Nichtglauben, Entschuldigung, wir reden alle aus eigener Erfahrung. Und wenn es hart auf hart kommt, kommt man genau vor dieselben Probleme. Und in den Nichtglaubenden steckt immer auch ein Wunsch, ein bisschen mehr zu wissen. Und vielleicht ist der Nichtglaube auch ein bisschen vorgeschoben, so als Abwehr. Es gibt wenig Menschen, die ganz sicher sind, dass sie nicht glauben, dass das stimmt. Ganz wenig, und dann können sie auch bohren, dann ist ziemlich morsch dahinter. Also nicht, ich würde nicht mal diese Zweiteilung so machen. Ich würde eher sagen, und jetzt im Kreuz ist Heil, das sind jetzt solche Sätze, ja. Auch das entspricht einer Erfahrung, apropos. Bevor wir anfangen mit deutlich glaubensbetonten Sätzen, könnte man mit der Erfahrung anfangen. Ich zitiere eine Hebamme, mit der ich gerade zu tun habe, nicht aus eigener Veranlassung. Sie hat mir gesagt, sie ist bei vielen Hausgeburten dabei und gerade bei den ersten Kindern, also wirklich die Frau leistet was. Also ich darf das mal allen Müttern jetzt hier nochmal in Erinnerung rufen. Das ist wirklich ein irrsinniger Vorgang. Das ist für Männer, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Und sie sagt, der Satz, wenn die Frau sagt, ich kann nicht mehr. In 3 Minuten ist das Kind da. Das ist der finale Satz, in dem die Frau aufgibt. Ist ja eine Ärztin, die hier lacht. Der Augenblick, wo ich aufgebe, jetzt beginnt ein anderer Vorgang. Irgendwas arbeitet jetzt. Jetzt kommt das Kind. Sie sagt, das ist bombensicher. Das hat sie 100-mal erfahren. Und sie sagt das auch der Frau, jetzt ist gut, lassen Sie es sein. Machen Sie nichts mehr. Schluss, Sie sind jetzt aus dem Spiel, jetzt geht's allein. So. Komisches Beispiel. Das heißt, dass in dem Augenblick, wo alles, also Kreuz wäre jetzt nochmal Sinnbild der Vernichtung, ja, also des völligen Hilfloswerdens auf einer Gemeinheit, ja. Und es gibt eine Erfahrung, die drückt sich jetzt erstmal sehr konzentriert aus. Wir können sie aber auch dünner machen. In Lagen, in denen nichts mehr ist, geht es trotzdem auf andere Weise weiter. Oder sagen wir es mal anders nochmal. Ab da kann sich oder wird sich sogar was ändern. Ich nehme mal die völligen Versager raus. Aber so Kreuzungspunkte unseres Daseins, wo wirklich Hoffnung verloren ist. Und ich glaube jetzt sagen zu können, dass es mindestens viele Erfahrungen gibt, dass gerade da nochmal was kommt, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. da kommt nochmal ein Zug. Und jetzt kommt eine andere Macht als ich. Bis dahin habe ich gezappelt. Bis dahin habe ich gekämpft, so wie die Frau mit ihrem Kind kämpft. Ja? Und jetzt lasse ich mal, weil ich kann wirklich nicht mehr. Und in dieser Ergebung, also in diesem Nicht-Können, kommt möglicherweise eine andere Kraft durch. Es ist jetzt sehr menschlich formuliert. Das können wir jetzt höher ziehen. Aber das ist eine Erfahrung, das ist nicht nur ein Glaubenssatz. Das möchte ich Ihnen mal sagen, die meisten Glaubenssätze haben an der Basis eine sehr tiefe Erfahrung. Und die kann ich natürlich auch nur sagen, die kann ich nicht bestätigen, die kann ich nicht weitergeben, aber ich kann sie erfahren manchmal. Der Augenblick, wo ich nichts tue, nichts mehr, tut ein anderer. Das ist was sehr Eigenartiges. Also insofern hat das eine Berechtigung, glaube ich.
Eigentlich ist schon sehr spät jetzt. Können wir das nachher so machen, bitte? Ja. Bitte, ja.